Deutschlandfunk Kultur Tonart.
In Leipzig beginnt heute das Wave and Gothic Treffen oder Festival, kurz WGT. Zu Pfingsten reisen bis zu 20.000 Schwarze, wie sie sich selbst nennen oder auch genannt werden, in die Stadt, um dort ihre Musik zu hören und zu feiern. Die Szene ist eigentlich traditionell unpolitisch. In der Vergangenheit aber sind bei dieser Veranstaltung immer wieder Bands aufgetreten, die dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet werden. Wie viel Grauzone spielt bei dem Festival der Schwarzen mit? Das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Zunächst mal mit einer Reportage von Jennifer Stange, die in die Vergangenheit geschaut hat und das herausfand.
Das war meine allerersten Erfahrungen als 15-Jähriger, 16-Jähriger. Wenn du irgendwie nach Grufti oder Gothic oder irgendwas in der Art ausgesehen hast, warst du immer Ziel von Neonazis, Faschos, Skins.
Allein deshalb wäre Markus Müller im Traum nicht eingefallen, dass aus den eigenen Reihen heraus rechte Untertöne kommen könnten. Müller ist heute DJ und Booker. Er sitzt in einem Café im Leipziger Westen und schaut zurück auf eine Subkultur, die ihn schon zu DDR-Zeit geprägt hat. Die schwarze Szene, die seit Anfang der 90er zu Pfingsten in Leipzig zum Wave- und Gothic-Treffen, kurz WGT, zusammenkommt.
Dann sind auch so Bands aufgetaucht mit seltsamen Symboliken, die irgendwie ans Dritte Reich erinnert haben oder die irgendwie nordisch-mythologisch waren. Am Anfang hat man sich da nicht viel bei gedacht. Und dann hat man angefangen, genauer hinzuschauen. Und in dem Prozess hat man dann versucht, seine Position dazu zu finden. Aber es war nicht einfach. Das war, betraf auch durchaus Bands, die man sehr mochte musikalisch. Gerade dessen schon. Da gab es ein Lied, was immer heiß diskutiert worden ist. Das hieß Rose Clouds of Holocaust.
Das Lied wird 2005, 10 Jahre nach Erscheinen, von der Prüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert, weil es den Holocaust als Lüge darstelle. Im Jahr 2000 spielt die Band auf dem WGT. Eine Distanzierung hat es von offizieller Seite nie gegeben. Man möchte unpolitisch bleiben.
Death in June ist quasi eine der begründenden Neofolk-Bands. Und Death in June ist entstanden aus einer antifaschistischen Punk-Band, Crisis, und macht dann Neofolk.
Es heißt nicht umsonst Post-Punk. Und man kann Neofolk als Post-Punk verstehen.
Magdalena Gerwin und Peter Schulz sind Anfang 30. Sie verstehen sich als Teil der schwarzen Szene und gehören zu einer Minderheit, die sich kritisch mit rechten Anklängen, insbesondere im Neofolk, auseinandersetzt. Death in June kippt von Beginn an nach rechts und sucht hier nach
anderen politischen Anknüpfungspunkten für ihre Kapitalismuskritik, für ihre moderne Kritik und für ihre Entfremdungskritik. Und die finden sie in dem Strasser-Flügel der NSDAP und in den politischen Schriften der SA rund um Röhm.
Death in June, der Name der Band, übersetzt Tod im Juni, soll sich auf die Ermordung des SA-Führers Ernst Röhm beziehen. Stimmt nicht, sagt der Sänger im Interview mit einem Szenemagazin. Bezieht sich dann an anderer Stelle aber positiv auf Röhm. Diese bizarre Koketterie mit dem Nationalsozialismus steht exemplarisch für die Auseinandersetzung mit Death in June und die Auseinandersetzung um rechtes Gedankengut in der schwarzen Szene.
Bei Fossetti zum Beispiel ist es ja eine Entscheidung, still zu werden. Es ist eine Entscheidung, den Strom wegzunehmen. Es ist eine Entscheidung, eben nicht schreien, sondern genau singen. Nicht aggressiv auf das Objekt zugehen, sondern positiv Dinge heranholen.
Fossetti, so heißt ein Gott aus der nordischen Mythologie und eine der prägendsten deutschen Neofolk-Bands. Ihr Debütalbum erscheint 1999. Im selben Jahr tritt Fossetti erstmals beim WGT in Leipzig auf.
Bei Punk and Industrial gab es auch eine moderne Kritik. Bei Punk stärker an autoritären Strukturen und beim Industrial stärker an Kultur, Industrie und Oberflächlichkeit. Aber die ist negativ geblieben. Da wurde gezeigt, was man kritisiert. Und Post-Punk insgesamt hat sich halt eher auf die Suche gemacht, was es denn anderes gibt, um dieses andere zum Ausdruck zu bringen.
Esoterisches, okkultisches, mystisches. Was der britische Historiker Mark J. Sedgwick als Zutaten eines Traditionalismus identifiziert, der sich im konservativ-christlichen Milieu Europas um die Jahrhundertwende entwickelt, findet sich auch im Neofolk. Es geht gegen die dekadente Moderne. So this is a West. Die Neofolk-Band Sol Invictus spielt erstmals 1997 auf dem WGT. Die Menschen seien nur noch brabbelnde Sklaven, heißt es in einem ihrer Lieder.
Das Against the Modern World ist ein Zitat des Buchs Revolte gegen die moderne Welt von Julius Evola.
Evola gilt heute als Vordenker der neuen Rechten. Das Buch erscheint 1934. Es beschreibt die Menschheitsgeschichte als Niedergang männlicher Prinzipien, verursacht durch dämonische und untermenschliche Kräfte. Die Neofolkband Sol Invictus besingt in Anlehnung an Evola diesen Verfall. Kaum verwunderlich also, dass der österreichische Anführer der sogenannten identitären Bewegung in einem Videoblog über den Neofolk doziert.
Es ist nicht nur eine Musik, sondern auch es war eine Subkultur, die aus der Gothic- und Darkwave-Szene hervorgekommen ist und die dann, wie alles, was ästhetisch geheimnisvoll und schön ist, irgendwann rechts geworden ist.
Eine simple, exzentrische These, die dem eigenen Geschmack zu politischen Wein verhelfen will. Doch nicht alles, was nach Neofolk klingt, ist rechts oder will rechts sein, sagt Gerwin. Der Einzelfall entscheide.
Unter anderem die Junge Freiheit hat diverse Artikel veröffentlicht, in denen sie das Genre identifiziert als eines, das das Völkische, das Europäische und so weiter auf eine Art und Weise auf den Punkt bringt, auf die man sich positiv beziehen kann und mit der man auch mehr Leute erreichen könne. Und das findet offensichtlich auch eine entsprechende Resonanz jetzt zum Beispiel bei den Identitären.
Unbestritten ist für Schulz und Gerwin, dass der Neofolk durch eine verklärte moderne Kritik qua Geburt eine offene rechte Flanke bietet. Ein Unterton, der seit den 90ern bis heute dieses Genre präge.
Soweit Jennifer Stange. Wir müssen aber natürlich nochmal ganz klar machen, nicht jede Post-Punk-Band ist eine Nazi-Band oder geprägt von solcher Ideologie oder mit solchen Symbolen agierend. Es gibt wahnsinnig viele Bands.